Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du so nicht sagen. Mein Name ist Arne Graskowiak und mir virtuell gegenüber sitzt der neue Doku-Star des ZDF, der Host von Kannst du so nicht sagen, der NBA-Superstar Moritz Wagner.
Mensch, da kann ich mich aber dran gewöhnen. Du. Immer wenn ich mich schlecht fühle, rufe ich dich jetzt an.
Ich habe da noch ein paar Ansagen auf Lager, kein Problem.
Geil. Was ist los, Arne? Wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dich zu sehen.
Mir geht's überragend. Ich habe direkt, wo wir reinsteigen, zwei Fragen. Das allererste ist, was hast du da für ein T-Shirt an? Ich sehe ein T-Shirt mit Swagner drauf.
Yes, Alter. Wir machen gerade eine Branding. Nein, Spaß. Aber da hat uns Jordan so ein paar Camp-T-Shirts gemacht mit Swagner. Wir versuchen das, also eigentlich nicht, aber irgendwie fanden wir es lustig, da Swagner aufzumachen. Deswegen haben wir jetzt ein paar T-Shirts zu Hause rumliegen mit Swagner. Aber das kann man ja mal einführen.
Kann man das kaufen?
Nee, kann man nicht kaufen. Vielleicht kommt das noch in Zukunft, aber wir sind nicht so kapitalistisch eingestellt wie du, der ja aus allem irgendwie eine Marke macht. Deswegen lass uns damit Zeit. Das kommt.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Da kommen wir gleich nochmal zu. Warten wir mal ab, was heute noch die Stunde
notiert
so bringt.
Alles klar.
Moritz, wir haben ja eine neue Kategorie hier im Podcast, die sich nennt, was hat den Moritz diese Woche stark aufgeregt? Was gibt's in deiner Welt, was dich gerade nervt?
Ja, schön, dass du es ansprichst. Also finde ich gut, dass wir das eingeführt haben. Können wir jetzt nur offiziell so benennen. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, das ist so ein bisschen hier symbolisch meine Therapiestunde in der letzten Monat geworden. Ich lasse so ein bisschen alles raus, was ich sonst nicht rauslassen kann. Und dass wir jetzt jede Folge anfangen damit, was mir auf den Keks geht, finde ich geil. Dann haben wir diese negative Energie sozusagen entlüftet und ich kann dann weiter mit dem Podcast vorangehen. Diese Woche, was mir tierisch auf den Keks gegangen ist, ich war essen. Ja, wir waren essen in einem Diner in New York. Okay? Und das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich mich hingesetzt habe. Kennst du das, wenn man in ein Restaurant geht und da ist erstmal so ein QR-Code auf dem Tisch? Da will ich am liebsten wieder aufstehen und umdrehen. Ich bin so jemand, der, ich will ein Menü haben. Gib mir was ich anfassen kann, was ich umdrehen kann. Nenn mich Oldschool, I don't care. Und dann will ich mir aussuchen, welchen Kaffee, welches Essen, bla bla bla. Und dann will ich ein bisschen mit dem Waiter drüber quatschen, was er, da regt sich Franz übrigens tierisch drüber auf, ein bisschen mingeln, was ich für ein Essen haben kann, was er empfiehlt. Und stattdessen muss ich erstmal mein Telefon rausholen und erstmal online gehen. Und dann sitzen erstmal wieder alle am Telefon. Deswegen gehe ich doch essen, dass ich mit der Person gegenüber reden kann. Ich
weiß nicht, was überrascht. Du davon denkst. Mich überrascht das ein bisschen, weil du bist ja Gen Z, ja, und eigentlich müsstest du das total cool finden, sein Telefon auf den Tisch legen zu dürfen.
Ich hasse das.
Ich habe ein paar Fragen dazu. Ist dieser QR-Code so auf den Tisch geklebt, so fies, oder ist der wenigstens auf einer separaten Karte? Also hat man eine
Die Amis kleben den mitten auf den Tisch. Da kannst du in dem coolsten Retro-Diner in New York Tribeca sein, ist scheißegal. Wir machen da so ein, mittendrin so einen QR-Code drauf und dann bist du erstmal wieder am Handy.
Ja, ich verstehe dich. Auf der anderen Seite ist ja der Vorgang ist ja der gleiche. Also ob du jetzt eine Menükarte aus Papier in der Hand hältst oder auf deinem Handy scrollst, ist ja jetzt nicht so ein großer Unterschied. Also das, ich weiß, was du sagst, ich finde es auch irgendwie, es wirkt ein bisschen schöner, es wirkt ein bisschen netter, was in der Hand zu haben. Auf der anderen Seite, ja, 2024, könnte man das schon.
Ich will kein TikTok von meinem Pancake machen, sondern ich will da ganz entspannt essen. Übrigens, ich muss auch dazu sagen, das mache ich tatsächlich manchmal oder wenn ich es hinkriege, wenn ich abends essen gehe in Orlando, lasse ich mein Telefon zu Hause oder im Auto oder dass ich gar nicht available habe, weil ich möchte wirklich mal ausnahmsweise nicht die ganze Zeit connected sein, sondern einfach mal nur am Tisch sitzen. Was mache ich denn dann, wenn Franz und ich beide kein Telefon haben?
Dann leiste dir das iPad von den Kindern am Nachbartisch. Das sehe ich doch vermehrt, dass Kinder so iPads auf dem Tisch haben mit Kopfhörern und gar nicht am Gespräch teilnehmen, sondern iPad gucken parallel.
Boah, Alter, da rennst du bei mir offene Türen ein. Wenn ich das sehe, ich würde lieber meinem Kind ein paar Melatonin-Kapseln in die heiße Schokolade rühren, damit die am Tisch da einschlafen, als dass die da irgendwie ihr pinkes Spiel spielen und da wie so gelähmt auf das Ding gucken und dann irgendwelche langfristigen Schäden damit sich vonziehen durch das Blaulicht. Und dadurch, ganz kurz, heutzutage ist ja Anxiety ganz großes Thema, kenne ich, bewerte ich überhaupt nicht. Von sowas kommt es. Ich bin kein Arzt, aber also, dann lieber eine Melatonin mehr.
Da muss ich mal reingrätschen, Moritz, das kannst du so nicht sagen, dass du den Kindern Melatonin gibst, damit die da am Tisch einratzen. Was hast du denn als Kind gemacht? Du hast ja wahrscheinlich kein iPad am Tisch gehabt.
Nein, meine Eltern waren so Hippie-Eltern, Alter. Die, keine Ahnung, die haben uns dann irgendwie so Spiele aufgetragen. Ich kann mich erinnern, wir haben immer Karten mitgehabt oder wir sollten Bilder malen. Meine Eltern sind so Leute, die haben Trockenfrüchte in Weihnachtskalender gemacht anstatt Schokolade oder es gibt auch keine Baby-Videos von uns, weil die das irgendwie nicht cool fanden damals. Also meine Eltern haben uns mich im Studium bekommen, das waren so. Ich glaube, ich stelle mir das so vor, so Rebelle, so, weißt du, so. Die haben mich mit auf die 1. Mai-Demo genommen, so nach dem Motto. Also ja, das gab es bei uns nicht.
Okay, zu deinen Eltern kommen wir ja später im Laufe der Stunde nochmal. Aber mir fällt auf, Moritz, du hast noch ein bisschen Restenergie. Zumindest scheint es so vom Tag. Könnte das daran liegen, dass dir soeben $500.000 durch die Lappen gegangen sind?
Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen angefressen. Ich muss aber auch dazu sagen, und ich warne dich vor, ich habe jetzt gerade Frustessen, 3 Brownies mir reingepfiffen. Die hatten hier so geile, wie soll ich sagen, Karamell-Schoko-Brownies in Milwaukee. Habe ich mir jetzt ein paar reingepfiffen. Deswegen kann es sein, dass ich unter spontanem Zuckerschock leide. Ja, aber du sprichst es an. Wir haben gerade in Milwaukee verloren. Es ist Mitternacht bei mir, bei dir ist es 6 Uhr morgens. Und es ist dieser NBA Cup, das große Thema. Können wir gerne mal drüber sprechen. Ich kenne die Regeln selber nicht so in- und auswendig, aber ich würde es jetzt mal als DFB Cup des NBA beschreiben. Aber ja. außer dass die Spiele halt als reguläre Saisonspiele auch zählen.
Ja, und der Unterschied ist doch, dass die Drittliga- und Viertliga-Teams, so wie in Deutschland, das ist ja für mich die Attraktivität des DFB-Pokals, dass du als Viertligist aus der Regionalliga dich nach oben spielen kannst und dann auf den FC Bayern München triffst. Ja, das ist jetzt das bei euch nicht der Fall, ne? Du triffst ja auf
Nee, aber es gibt ja auch keine dritte, vierte Liga. Aber ja, der Punkt, es ist definitiv ein anderes Ding. Aber es ist natürlich, es ist der Versuch der NBA, die reguläre Saison ein bisschen attraktiver, vor allen Dingen für die Fans zu machen. Und das muss ich als Spieler, der ja davon benefitet, muss ich natürlich gutheißen. Und dementsprechend sind die Spiele natürlich auch geil. Und wie du schon gesagt hast, es gibt einen ordentlichen Batzen Geld, wenn man das Ding gewinnt. Eine halbe Million Dollar ist ordentlich.
Pro Spieler.
Ja, wir sind ja hier nicht auf dem Flohmarkt, also natürlich pro Spieler. so eine halbe Mille kann man schon mal mitnehmen. Also natürlich ist unglaublich viel Geld. Ich glaube, man wird sogar pro Runde bezahlt. Also ich glaube, wir haben jetzt 50.000 gewonnen. Also ein Trostpreis. Der 50.000 Dollar Trostpreis
macht dich so sympathisch, Moritz. Das macht dich noch sympathischer.
Ja, ich merke schon. Der wird gespart. Ja, auf jeden Fall ein bisschen angefressen, aber letztendlich auch nur ein Spiel und weiter jetzt.
Bei den, ich habe gelesen oder gesehen, dass LeBron gesagt hat, wenn er das Ding gewinnt, dann nimmt er sein Geld. Und dieses Geld kriegen dann die jüngeren Spieler, die so Low-Entry-Verträge haben, also oder Staff, keine Ahnung. Ab welchem Level macht man das denn, Moritz? Also ab welchem Level sagt man, ach, die 500.000 Euro, Jungs, hier, die jungen Spieler, bitteschön.
Ja, also ich glaube, das ist für den so ungefähr als, also, oh, ist mir runtergefallen, nee, mein Rücken tut heute weh, das hebe ich nicht mehr auf. Nee, aber ich glaube schon, also, es gibt viele Jungs in dieser Liga, wo 500.000 natürlich immer noch viel Geld ist. Und ich glaube, ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass er nicht alles abgibt davon. Aber ich finde es schon sehr sympathisch, dass man das dann auch verteilen kann. Ich glaube, unser Coach hätte das ähnlich gemacht. Ich gehe auch davon aus, dass der ein oder andere Spieler mit dem Budget Da soll es ein paar geben bei uns, ähnlich gehandhabt hätte. Natürlich für die Two-Way-Player riesig. Ich glaube, die kriegen nur die Hälfte, weil die halt nur die Hälfte der Spiele bei uns bei sind. Also finde ich das schon ordentlich, wenn man die auch wenn man das macht. Aber wie gesagt, müssen wir uns ja nicht drum kümmern dieses Jahr.
Verstehe ich, aber es macht ja tatsächlich was aus. Für einige der Jungs ist ja wären diese 500.000 Euro wirklich weltverändernd, weil sie dadurch erstmal was auch immer finanzieren könnten, ihre Familie, was auch, also das ist ja wirklich
life-changing, ja.
Für einige wirklich life-changing, für andere ein gutes Taschengeld, habe ich schon verstanden. Dann fällt ja immer auf, zumindest ist das in meiner Wahrnehmung so, der ja dann Social Media konsumiert, dass der Boden anders ist. Hat das irgendeine Relevanz für dein Spiel oder euer Spiel?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche mir so ein bisschen Mühe zu geben, jetzt hier nicht so gelangweilt zu wirken, weil natürlich bin ich Nutznießer dieses Cups irgendwo auch und der zunehmenden Attraktivität der NBA, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das so Latte. Ich versuche mich einfach nur aufs Spiel zu konzentrieren. Aber na klar, also man versucht natürlich so ein bisschen zu polarisieren. Man versucht ein bisschen das spannender zu machen. Auch wenn der Court jetzt nicht jedem gefällt, ist vielleicht auch nicht so schlecht, weil dann wird extra drüber geredet. So, das ist natürlich smart, ne? Also dadurch, ist Kapitalismus. Man versucht, das so attraktiv wie möglich zu machen. So viele Klicks so wie möglich generieren, so viel TV. Dann kannst du den Cup auch extra verkaufen. Natürlich, du kannst den einzeln verkaufen an Streaming-Services und diese Streaming-Services bezahlen sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, solche Sachen laufen letztendlich in die Taschen der Spieler und deswegen bin ich großer Fan von dem NBA Cup. Aber unter uns hier im Podcast kann ich schon sagen, dass ich mich heute Morgen jetzt nicht anders vorbereitet habe auf den dunkelblauen Court in Milwaukee, sondern versucht habe, mein Bestes zu geben, Giannis zu verteidigen.
Wird das angesprochen denn vorher in der Kabine? Also sagt der Coach, ey Jungs, noch zwei Siege und wir sind Cup-Champion.
Ich weiß nicht, wie die anderen Coaches das handeln. Also wir haben das erste Mal über den Cup gesprochen vor 2 Tagen, als wir nach Milwaukee geflogen sind. Einfach weil jetzt das Geld natürlich in greifbarer Nähe ist. Davor habe ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass es ein Cup-Spiel ist, weil Cup-Spiele sind, glaube ich, immer dienstags und freitags und während der Saison musst du bei mir nicht mit Wochentagen ankommen. Das heißt, solange ich nicht auf dem Court stehe, weiß ich überhaupt nicht gegen, das soll ich jetzt vielleicht auch nicht so laut sagen, aber ich weiß manchmal gar nicht, gegen wen wir spielen, bis ich dann da ankomme und die spielen. Also, aber es ist einfach so verrückt, weil wir so viele verschiedene so oft spielen. Das heißt, richtig was ändern tut es eigentlich für mich als Spieler nicht.
Und dieser Boden, eine letzte Frage dazu, ist draufgeklebt. Ja, es ist kein Glasboden wie im SAP-Garten, jetzt diese neue Technologie, sondern es ist ein einfach draufgeklebter Boden.
Es ist einfach ein anderes Parkett. Also es ist nicht draufgeklebt, aber da wird ein neues Parkett für benutzt. Also jeder hat einen neuen Parkett. Okay. Boden und das bauen die dann auf. Also es ist keine Glassache, aber da habe ich auch eine Ahnung, dass das auch in der näheren Zukunft liegt, diese LED-Sachen.
Das sieht ja überragend aus, wenn ich ehrlich sein
muss. Ja, ist auch einfach smart. Cool. Ist auch smart, du kannst da sehr viel mitmachen, ne? Also ist auch für Maximierungsmöglichkeiten schon natürlich voll krass.
Moritz, dann müssen wir auch drüber sprechen. Du bist ja heute alleine aufgedribbelt, ohne deinen jüngeren Bruder.
Ja, der Kleine. Aus Gründen. Ja, bei uns ist gerade schwierig irgendwie. Ja, der Franz hat sich ein bisschen verletzt irgendwie in Philly letzte Woche. Und du weißt ja, wie das ist mit dem Franzal, hast du ja auch schon ein paar Mal erlebt, wenn es nicht läuft. Aber da muss ich wirklich ihn loben. Ich habe ihn sehr viel gelobt letzte Folge und da kann ich mich dieses Mal nur anschließen. Und ich glaube, über Verletzungen können wir auch noch ausführlicher sprechen. Aber ich muss wirklich sagen, er hat mich beeindruckt in der Art und Weise, wie er die Information aufgenommen hat und dann auch damit umgegangen ist. Da wird aus meinem kleinen Bruder immer, also werde ich immer beeindruckter, wie professionell der mittlerweile mit solchen Geschichten umgeht. Und das handhabt. Also ich bin auch
Wie wäre er früher damit umgegangen und wie ist er heute damit umgegangen?
Ja, ich glaube, immer wenn man sich verletzt, und dazu muss man natürlich auch sagen, Paolo hat ja ähnliche Verletzungen, deswegen ist es ein bisschen ansteckend anscheinend, diese Oblique Injury, keine Ahnung, was da los ist, dass die beiden besten Spieler die gleiche Verletzung haben, ist total ärgerlich.
Also beide haben ein Muskelfaserriss, ein Muskel, was
ist weiß nicht, ob das, ich glaube, Muskelfaserriss ist, die Terminologie, da nagel mich jetzt nicht fest, aber die nennen das Oblique Tear. Also Oblique ist, glaube ich, im Core, Rippenbereich, muskulärer Bereich.
Seitliche Bauchmuskulatur, ja.
Ja, da haben sie beide unterschiedliche Ausmaße eine Verletzung. Und das ist natürlich total ärgerlich, weil beide 30 Punkte averagen und die Zukunft der Orlando Magic sind, die Präsenz und die Zukunft. Und wenn, da sind halt 60 Punkte, die wir sonst scoren, nicht da. Und wir müssen die irgendwie generieren. Und natürlich tut es auch einfach leid für die Person selber. Für Paolo schon, aber jetzt für Franz natürlich, da mein Bruder ist, nochmal ein bisschen mehr. Und auch gerade zu sehen, wie intensiv, der hat ja so gezockt, das kann man ja hier an dieser Stelle mal sagen, wie krass der gespielt hat die letzten 30, 25 Spiele. Also, das ist unglaublich. Und ihn zu sehen, wie doll er sich vorbereitet hat auf jedes Spiel und wie locked in der war. Und der ist ja schon, du kennst ihn ja auch, der ist ja schon sehr, sehr fokussiert und sehr, sehr diszipliniert. Und das hat er nochmal alles auf einem anderen Level gehabt in den letzten Wochen. Da war ich fast trauriger als er, gefühlt.
Was hat er, also, du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet, aber die stelle ich hinten an, aber jetzt schiebe ich noch eine davor. Was hat er denn jetzt noch mehr gemacht in der Vorbereitung, als er ohnehin schon getan hat?
Ich würde sagen, dass er nicht mehr gemacht hat. Ich würde einfach sagen, dass er es mit mehr Intention gemacht hat. Also er hat schon immer viel Film geguckt, fast ein bisschen geeky, also so ein bisschen strebermäßig, aber also gar nicht negativ, einfach so, ich sage das nur, weil ich gucke mir das an und ich gucke auch viel Film und ich bereite mich auch sehr, sehr viel vor. Aber ich könnte das nicht machen, was der macht. Also der ist so locked in. Und wenn ich mir diese, ich brauche meinen Tag frei, sonst drehe ich durch. Also ich habe, glaube ich, diese Kapazität gar nicht. Mhm. Und das so zu beobachten, wie der das macht, also es ist unglaublich. Diszipliniert im Postgame. Also sobald das Spiel vorbei ist, macht er seine mentalen Übungen, seine physischen Regenerationsübungen, macht immer das Gleiche.
Was macht er da?
Ne, der macht Atemübungen, um runterzukommen. Direkt nach dem Spiel. Habe ich mir abgeguckt von ihm. Super geil. Guckt nicht direkt aufs Handy. Also erst checkt keine Stats, guckt nicht direkt aufs Handy, macht seine Atemübungen. Und dann,
was für Atemübungen?
Ja, da musst du ihn jetzt mal fragen. Der ist ja, was solche Sachen, der macht doch die Wim Hof-Sache, dann das mache ich alles.
Spiel. Das macht er nicht nach dem Spiel.
Nee, ich glaube, da meditiert er nur. Da haben wir unsere eigenen Abläufe, aber er stretcht, er macht Cold Plunge, er macht, also wirklich, man muss sagen, er macht alles immer. So, also so kann man das, und jetzt hat er noch die Intention dahinter gepackt.
Das gefällt mir, er macht alles immer, also alles, er macht nicht zu viel, sondern er macht die Dinge, die ihm ja gut tun. Also es ist ja, muss man ja im Kontext bringen. Also das, was er glaubt, was für ihm hilft, für die Regeneration und zur Vorbereitung, das macht er aber immer. Und das ist ja der Unterschied immer dann zwischen den guten Spielern und vielleicht den sehr guten Spielern, dass sie es halt immer durchziehen und auch keinen Bock haben, schlechter Tag oder was auch immer. Das ist schon krass. Und da bist du ja auch krass. Also da bist du, ich weiß ja selber, ich will jetzt nicht zu viel loben, Moritz, aber das machst du ja auch. Also du bist ja auch jemand, der sehr viel investiert in Vorbereitung, Nachbereitung und auch ohne Diskussion.
Ich würde auch sagen, dass ich da sehr, sehr gut drin bin. Ich glaube, da haben wir beide eine sehr disziplinierte Kultur entwickelt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass bei mir manchmal der Job ein bisschen anders ist. Manchmal spiele ich nur 14 Minuten. Okay, jetzt habe ich vielleicht noch ein bisschen Luft für Krafttraining. Oder bei mir ist es ein bisschen anders. Weißt du, was ich meine? Der spielt ja jedes Spiel 30, 35 Minuten und er macht alles immer konstant das Gleiche. Und das als, ich glaube, 23 ist er mittlerweile, vergisst man ja, wie jung der ist. Und dann auch in der Vorbereitung immer die gleichen Sachen. Immer. Also es ist schon sehr beeindruckend und gerade, ich muss da bevor wir da mehr über die Verletzungen sprechen, einen Satz muss ich dazu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach 7 Jahren in der NBA hat man auch manchmal, ich muss ganz ehrlich sagen, und das kennst du bestimmt auch, man kommt irgendwann an einen Punkt, wo man so sich so umguckt und sich so denkt, so jetzt bräuchte ich eigentlich nochmal einen neuen Reiz, weil ich mache immer das Gleiche und irgendwie hat sich alles ein bisschen ausgelangweilt hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den hatte ich in den letzten 2 Jahren und Franz hat mir dieses Jahr gezeigt, dass es da doch noch ein anderes Level gibt und mich inspiriert, da mitzumachen. Also muss ich wirklich sagen, und hat mich da auch nochmal gepusht auf ein anderes Level, was Post und Vorbereitung gibt. Und das hat viel weniger mit Basketball zu tun, als es mit mentaler Vorbereitung hat. Und ja, also beeindruckend.
Und diese Vor- und Nachbereitung, gerade die Vorbereitung, die fasziniert mich ja, weil ich darf ja vielen Sportlern dabei zuschauen, wie sie sich vorbereiten. Und mir fällt auf, dass Spieler, wenn es nicht läuft und wenn sie nicht performen, dann sich total oft hinterfragen und anfangen, Dinge zu ändern, Dinge komplett anders zu machen, ganz nervös zu werden, auch teilweise wirklich wilde Dinge in der Vorbereitung tun, um irgendwie ihren Rhythmus zu unterbrechen oder unterbrechen zu können. Um dann, wenn es dann läuft auf einmal, dieses dann festzuhalten, gesagt, ja, letztes Spiel habe ich das und das gegessen oder das und das gemacht oder das muss ich jetzt immer tun, weil das der ausschlaggebende Grund ist, warum ich gut performt habe. Und das halte ich für so schwierig. Also das finde ich ja bei dir und auch bei Franz so interessant, dass ihr eure Routine habt und die Routine ist nicht abhängig von, hat es letztes Mal gut geklappt, sondern so ein bisschen größer, globaler gedacht, okay, wie wirkt Eisbad bei mir? Brauche ich das oder brauche ich es nicht? Wenn ich es brauche, dann mache ich es halt jeden Morgen. Und ob ich jetzt an dem Abend einen Punkt gemacht habe oder 30 Punkte gemacht habe, das hat nichts mit dem Eisbad zu tun. Und ich glaube, das machen halt viele Menschen in ihrer Vorbereitung falsch, dass sie immer direkt das Resultat des Abends mit ihrer Routine matchen und danach eigentlich die ganze Zeit nur hinterherrennen, was kann ich noch verändern, was kann ich noch tun, um rauszufinden, was tut mir denn allgemein gut? Also was hat in den letzten 10 oder 15 oder 20 Spielen gut funktioniert. Das halte ich als große Herausforderung oder finde ich eine große Herausforderung für einen Profisportler, das für sich zu erkennen.
Da sind wir wieder bei dem Thema mit Habits, ne? Also das haben wir ja vor 3, 4 Folgen besprochen. Ähnliches Prinzip. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, und da hast du recht, ich finde, das machen wir schon immer sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, es gibt einen drastischen Unterschied zu meiner Vorbereitung und Nachbereitung zu letztem Jahr. Und zwar nicht in dem, was ich mache, sondern das ist eigentlich fast immer das Gleiche. Aber genau dieser mentale Unterschied, den habe ich dieses Jahr, dass ich, auch wenn es mein Spiel nicht so läuft, ich nicht ins nächste reingehe und hoffe, dass das Spiel zurückkommt, sondern es gibt keine Fragezeichen. Ich weiß, ich bin so gut. Ich weiß, ich habe die Arbeit reingepackt. Und ich beobachte das bei Franz und dann hast du auf einmal 2 Leute, wo du das siehst und dann merkst du so, das kann kein Zufall sein und je Spiel wächst es, dieses Selbstbewusstsein, das wächst und wächst und dadurch stirbt es auch nicht, wenn du mal ein schlechtes Spiel hast, weil manchmal hast du halt einfach Scheiße an der Hand, so ist das halt, so ist das im Sport, manchmal kannst du auch nicht, in New York hatte ich letzte Woche ein Kackspiel, weil ich krank war, so ist das halt einfach. Aber im nächsten Spiel ist es wieder normal. Und diese Fragezeichen, die habe ich mir letztes Jahr, obwohl ich diese Routinen gemacht habe, habe ich mir trotzdem gestellt und gehofft, dass die Basketballgötter zu mir kommen. Mhm. Das mache ich dieses Jahr nicht mehr. Und das spüre ich in Spielen. Also da ich hab viel mehr Selbstsicherheit und Selbstgefühl.
Geil. Glückwunsch.
Das ist toll. Ja, danke, danke.
Nein, also, wirklich, wie gesagt, das ist ja, wenn du das in deinem Kopf hinbekommst und nicht diesen, weil das ist ja anstrengend. Wir reden, die Fragezeichen sind ja anstrengend. Das ist ja der unangenehme Part deines Jobs. Wir reden ja immer lustig und freuen uns über 500.000 Euro oder nicht. Aber das, genau das ist ja die Scheißarbeit deines Jobs, dass du aufwachst mit Fragezeichen, schlafen gehst mit Fragezeichen, dir Gedanken machst, so. Und das, wenn du das im Griff hast, du wirst es nicht komplett lösen, das Thema, aber wenn du es balancieren kannst, oder besser balancieren kannst, dann herzlichen Glückwunsch.
Ja, es ist geil. Du sag mal, ich übernehme
den Job. Wir sind bei der Verletzung von Franz. Wie geht's jetzt da weiter?
Also, das wollte ich gerade ansprechen. Jetzt unterbrich mich doch mal. Ich wollte jetzt mal deinen Job übernehmen und einfach das Thema sozusagen so smooth machen. Verletzung von Franz, ja, das ist voll interessant, weil jetzt viele passieren erstmal. Was danach passiert, ist ja, finde ich, immer total interessant, ne? Also erstmal verletzt man sich ja und dann ist ja erstmal, ich kenne das ja auch, erstmal ist die Welt unfair. Und wie gesagt, ich habe das schon angesprochen, wie geil Franz drauf war. Also natürlich, glaube ich, war er erstmal einen Tag oder vielleicht auch zwei Tage schlecht drauf, aber selbst an dem Tag hat er dann wieder mit seinem besten Kumpel irgendwie gezockt und Fortnite gespielt und hat irgendwie einen Weg gefunden, sich aus dieser Negativität, die ich gar nicht gespürt habe, irgendwie rauszuregeln und hat so gesagt, hat es einfach so wahrgenommen, hat gesagt, das ist jetzt so und ich kämpfe das nicht. Und ich glaube, das ist der größte Punkt bei einer Verletzung, unabhängig wie groß die Verletzung ist, dass man am Anfang erstmal immer dagegen kämpft. Also erstmal sich selber leid tut und das ist auch total okay für einen gewissen Punkt, glaube ich, dass man sagt, Alter, die Welt ist unfair und warum ich und all diese Sachen. Und ich glaube, wenn man die ganz bewusst rauslässt, ist das gut, mal für einen Abend oder vielleicht auch zwei. Aber danach muss es halt weitergehen und danach ist jeder Tag wieder andere. Dann baust du dir eine Struktur auf, wie du dein Rehab gestaltest. Und dann geht's halt weiter. Dann ist es wieder Arbeit wie jeder andere.
Das macht die großen Spieler oder die Sportler, das ist genau wie bei Niederlagen, ja. Du kannst da dich drüber aufregen, du kannst auch einen Tag oder zwei genervt sein, sauer sein, aber dann wieder aus dem Loch sich selbst rauszugraben und wieder nach vorne zu schauen.
Da habe ich eine interessante Story von meinen Lakers-Zeiten und ich will jetzt nicht derjenige sein, der irgendwie Kobe-Stories ausgräbt, aber ich habe mich auch schon ein paar Mal verletzt und diese Story hat immer nachgeheilt. Mir wurde damals erzählt, als Kobe sich die Achillessehne gerissen hat, hat er im Lockerroom seinen Agenten angerufen und hat gesagt, we're getting surgery tomorrow morning. Und dann hat der Agent ihn morgens um 3 Uhr abgeholt, hat den besten Arzt an der Westküste zusammengerufen und hat ihn um 3 Uhr morgens, 5 Stunden nach der Surgery irgendwie abgeholt. Und dann für Kobe war das so, je früher, desto besser, desto weniger schlimm ist die Verletzung. Und ich will morgen anfangen, den Berg sozusagen wieder hochzuklettern und nicht irgendwie runtergucken und mir selbst leid tun, sondern ich will wieder irgendwie kämpfen. Ich weiß, Kobe-Stories sind immer so Legenden irgendwie, aber irgendwie ist es ein ganz schönes Bild.
Naja, die Frage ist halt, jeder braucht seine Zeit, damit umzugehen. Der eine will dann direkt loslegen. Und das ist ja oft so bei Sportlern, die dann Verletzungen haben, dass man versucht, so schnell wie es geht, diese Operation zu machen, weil dann natürlich die Inflammation, also die Entzündung sonst größer wird und muss man sonst wieder länger warten, verliert man eine Woche oder 10 Tage. Aber das ist ja ein Punkt. Ich würde noch eine Sache dazu sagen wollen, ist, glaube ich, auch ein bisschen von der Größe der Verletzung. Also,
absolut.
Ohne jetzt die Details zu kennen von Franz, das ist ja so eine Verletzung, du kannst trotzdem am normalen Leben teilnehmen, du kannst mit dem Auto irgendwo hinfahren, du kannst was machen, weißt du, wenn du eine schwere Unterkörperverletzung hast, ja, und kannst nicht Auto fahren, weil es dein rechtes Bein ist, du musst abgeholt werden, du musst gefahren werden, das ist halt auch, das ist so, wo du dein ganzer Lifestyle davon auch noch betroffen ist und du irgendwie dich auch noch als so, dass es so nicht so richtig gut fühlst. Wir hatten das gerade hier in Köln. Da hat sich ein Spieler am Wochenende, also nicht beim Eishockey, sondern beim Fußball, hat sich ein Spieler nach einer Kreuzband-OP, also der hat 9 Monate, also Kreuzband gerissen, Reha gemacht, 9 Monate trainiert, zurückgekommen, direkt nach einem oder nach anderthalb Spielen, also wieder gerissen. So, da weißt du jetzt, weißt du, da würde ich jetzt sagen, mental ist jetzt schwierig, dem da was Gutes mitzugeben. Apropos mitzugeben, Moritz, wie geht man als Außenstehender? Wie geht man damit um und wie reagiert man dabei? Ich finde es total schwierig für Menschen wie mich, die ja auf der einen Seite schon relativ nah dran sind, aber jetzt auch nicht, wir sehen uns ja jetzt nicht täglich. Wann möchtest du bei einer Verletzung eine WhatsApp-Nachricht von Arne bekommen? Weißt du, was ich meine? Also, weil es ist ja so, normalerweise scheppert ja dein Telefon danach 236 Mal, dass alle dir sagen, du Moritz, Franz, oh, tut mir leid für dich, bla bla bla. Wann reagiert man? Also, ich stelle mir ernsthaft die Frage, also, weil direkt danach schreibt jeder eine Nachricht. So, das komplett wegzuignorieren ist ja auch nicht der richtige Weg. Ich kann aber nicht mehr die Hashtag Comeback Stronger ertragen bei Instagram. Da kriege ich eine Krätze mittlerweile, wenn dann so drunter, unter so Verletzungsposts steht, Comeback Stronger. Weißt du, was für ein Scheiß?
Wie mach ich's? Ja, ich, also mit Social Media musst du ja mal gar nicht anfangen. Ich finde das auch immer schwierig. Es hängt, glaube ich, von der Person einfach ein bisschen ab. Das mit den Textnachrichten würde ich jetzt gar nicht überbewerten. Dir schreiben ja auch am Geburtstag irgendwie 80.000 Menschen und die antwortest du wahrscheinlich auch nicht allen. Deswegen, also ob das jetzt eine Textnachricht ist, weiß ich nicht. In deiner Situation finde ich es total interessant, weil du bist ja letztendlich dann auch verantwortlich für die mentale, wie soll ich sagen, mentale Unterstützung in der Art und Weise. Also jetzt, ich habe das ein paar Mal erlebt jetzt bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, ein Gefühl für die Person zu haben. Ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen ein bisschen länger in dieser negativen Haltung. Die müssen sich da so ein bisschen drin wühlen und dann kommen sie da aber auch wieder raus. Dann gibt es Leute, die sind da ziemlich zackig mit dabei. Ich glaube, man muss das so ein bisschen fühlen. Manchen Leuten geht's gar nicht so schlimm. Die sind ziemlich schnell wieder auf den Beinen mental und dann arbeiten sie wieder hart an ihrer Sache. Ich glaube, das ist eine individuelle Geschichte von Mensch zu Mensch. Aber natürlich, Verletzungen sind Kacke. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch etwas, da kann man sich auch im Hamsterrad drehen, ne, mental. Also manchmal sitze ich auch da und sage so, Alter, wenn jetzt irgendwas passiert, knock on wood, also so, und da musst du irgendwie wieder da meditativ rauskommen, um dich zu konzentrieren und aufs Spiel zu konzentrieren und einfach diese Überzeugung haben, dass all deine Vorbereitung funktioniert. Und letztendlich kontrolliert man auch nicht alles. Also es ist Verletzungen ein heikles Thema, muss ich wirklich sagen.
Ich habe gestern einen Fragebutton bei Instagram gemacht, wo ich zum einen eure Doku nochmal beworben habe, aber auch wissen wollte, was die Community für Fragen hat. Und die Frage Nummer 1 war natürlich jetzt zur Verletzung von Franz und der Umgang damit. Und hast du Angst, dich zu verletzen? Das war eine Frage, also die ganz oft vorkam. Hast du wirklich, ist das ein Bewusstsein oder steht das so ein bisschen drüber? Oder
wie? Ich würde ganz ehrlich, ich muss kurz drüber nachdenken. Also ich erinnere mich an öfteren, da kann man sich halt total reinsteigern, ne? Deswegen sage ich Hamsterrad. Also definitiv kommt dieser Gedanke im Kopf vor, was wäre, wenn. Ich muss ganz ehrlich aber auch sagen, dass das passiert nur, dann weiß ich, dass irgendwas mit meinem Mentalen nicht richtig ist. Weil dann, wenn ich Luft und Raum für diesen Gedanken habe, dann konzentriere ich mich nicht genug oder habe mich nicht genug mental vorbereitet, dass ich frei bin und konzentriert im State vom Flow und spielen kann. Also es ist immer so ein bisschen beides. Aber na klar, es ist ganz natürlich, dass man, ich muss ganz ehrlich sagen, mir passiert es ganz oft, dass im Spiel was passiert, dass ich umknicke und das ein bisschen rauslaufe oder eine Situation, wo der Arm hängen bleibt oder irgendwas, keine Ahnung, oder du landest kurz und du denkst dir so, boah, jetzt habe ich aber echt Glück gehabt. Und ich finde, in den Situationen, denen widme ich mehr Energie zu, weil wenn man verletzt ist, sagt man immer, warum ich, warum ich, warum ich, aber wenn man mal Glück hat und der Körper funktioniert, sagt man das eigentlich nie, sondern erwartet man das. Und für mich, ich versuche es ein bisschen so umzudrehen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich versuche die Energie so ein bisschen da rein zu kanalisieren, dass ich mich einfach immer darauf vorbereite. Also ich mache meine Enkelübungen, seitdem ich mir vor 2 Jahren da diese Enkelprobleme hatte bei der Meisterschaft. Ich habe seitdem vor jedem Spiel mache ich meine komischen Enkelübungen ohne Ausnahme, trage meine Bandagen, tape, bereite mich vor jedem Spiel physisch vor, also mach meine Krafttrainings. Das ist halt, wenn du Angst davon hast, dann konzentriere dich, also ich versuche das so ein bisschen zu kanalisieren.
Wenn du verletzt warst, gehst du damit anders oder bist du damit anders umgegangen als jetzt als Franz? Hast du da eine andere Vorgehensweise?
Ich muss sagen, ich hatte das letzte Mal, als ich verletzt war, war bei der Nationalmannschaft. Das war sehr, sehr schwer für mich. Aber das hatte auch, es ist natürlich was anderes, wenn du so ein Turnier hast. Und das war ja auch so ein bisschen auf der Kippe. Und eigentlich wollte ich spielen, aber es ging halt einfach nicht. Und es hat keinen Sinn gemacht. Und ich war auch in einer brenzlichen Situation vertragstechnisch. Also hätte ich die Saison nicht spielen können, wegen meinem Knöchel, wäre ich, glaube ich, ziemlich gefickt gewesen, unter uns gesagt. Deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden und das war auch, also ich konnte nicht laufen. Und da habe ich mich so ein bisschen gewehrt gegen die Entscheidung oder gegen die Verletzung und war mental, glaube ich, auch nicht auf einem guten Weg. Da in Retrospektive bereue ich ein bisschen, dass ich da in Deutschland geblieben bin. Ich hätte da früher loslassen sollen und wäre wahrscheinlich in Retrospektive lieber nach Orlando geflogen, hätte Rehab gemacht. Und dann hatte ich ganz kurz danach wieder eine Knöchelverletzung an der anderen Seite und da war ich dann besser. Und da habe ich dann so ein bisschen mental losgelassen und dann ging es auch besser mit dem Rehab und obwohl das schon mitten in der Saison war, da habe ich dann wieder 25 Spieler verloren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da ist der Franz diesmal sehr, sehr gut gewesen und ich bin auch davon überzeugt übrigens, dass je freier dein Kopf ist von Emotionen und je mehr Bock, in Anführungsstrichen, du auf Rehab hast. Dein Körper spürt das. Also ich glaube, das fängt oben halt an, ne? Dann funktioniert die Rehab auch besser. Also es ist einfach so, wenn du dafür mental ready bist und nicht noch in dem Prozess des Trauerns, dann funktioniert alles besser und dann kann man diese Energie auch besser in seinen Körper umwandeln.
Voll. Wenn du natürlich die ganze Zeit noch drüber nachdenkst, was wäre wenn und wieso und bla, dann, klar, der Körper braucht erstmal Ruhe und danach Angriff, ab in die Lackerei und Attacke Vollgas.
Und das klingt echt, mir ist auch total bewusst, dass das jetzt hier aus meinem gemütlichen Hotelzimmer easy klingt. Das ist wirklich nicht einfach in der Situation. Gerade halt auch, weil deine Karriere und dein Leben, dein, was du machst, davon abhängt, ist da schon sehr, sehr viel auf dem Spiel.
Wie sieht es jetzt da genau aus? Was wo ist Franz? Was macht Franz?
Also das ist ja tatsächlich ganz interessant mit dieser Oblique-Injury. Also jeder, der Bauchmuskeln hat, kennt es. Die braucht man für fast alles. Nee, aber ohne Witz. Also ich glaube, der hat sogar Schmerzen beim Fahren. Wenn ich da mal einen lustigen Joke drücke, dann hat er Schmerzen beim Lachen. Also sage ich ihm, dass er diese Podcast-Folge lieber nicht hört. Mhm. Nein, Witz. Aber ja, ich glaube, er ist gerade noch in der Phase, so einer Ruhephase. Ich habe ihn heute auf dem Fahrrad gesehen. Aber er muss sich, glaube ich, schon konzentrieren, dass er den Oberkörper so ein bisschen still hält. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich rede auch nicht viel mit ihm drüber.
Das war mir bewusst. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass ihr da eh nicht drüber quatscht. Deswegen,
Nee, wir versuchen das so ein bisschen, also es ist so, wie es ist. Leben geht weiter und man versucht so ein bisschen zu koexistieren und das Beste draus zu machen. Aber er wirkt eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt, den Umständen entsprechend und bin ich beeindruckt von.
Ich habe so ein bei Instagram so ein Reel gesehen, wo man vermutet, dass das dabei passiert ist. Das sah jetzt da gar nicht so wild aus. Also gibt's da, also weiß man, weiß man, wobei das passiert ist, warum das passiert ist, warum ist es bei zwei Spielern passiert in einer Mannschaft? Das ist ja.
Ja, ich glaube, das ist Zufall. Ich glaube, dass vielleicht, wenn man bei einem Orlando Magic T-Shirt anhat und 20 plus Würfe kriegt, vielleicht kriegt man einen Spaß. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach ein scheiß Zufall. Und ich glaube, Franz erinnert sich gar nicht an die Situation. Ich habe mit ihm kurz drüber gesprochen und dann meinte er so, er weiß gar nicht genau, wann es passiert ist. Es hat auf einmal wehgetan. Ja, es ist halt echt einfach Pech, so passiert.
Weiter geht's. Ackern.
Immer weiter. So sieht's aus. Na, erzähl mal, was haben die Jungs Leute dann geschrieben über die Doku? Können wir ja mal drüber quatschen.
Die Doku ist, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Doku, muss man ja auch mal sagen.
Danke.
Ganz toll, ich ich kenne ja das Team, die Doku auch gemacht haben. Ich habe das ja gesehen, wie ihr das aufgenommen habt, deswegen war mir das ja alles bewusst. Trotzdem, wenn du es dann siehst, ist es ja immer dann noch was anderes und weißt dann nicht, wie von welchem Look und welchem Feel das ist. Und also erstmal herzlichen Glückwunsch, ist wirklich geil geworden. Ich habe mir bewusst, naja, stimmt nicht, ich habe ein bisschen weiter geschaut. Ich konnte nicht nur die erste Folge schauen, weil sie ja dann so einen gemeinen dramaturgischen Cut hatte und ich musste so ein bisschen in die zweite Folge reingehen. Das habt ihr natürlich super gemacht. Und ja, ich bin großer Fan davon. Ich bin großer Fan von deiner Familie, ja, also ja, ich weiß ja, also es kommt ja auch so vor, dass ihr darüber sprecht, alle haben ihre Frauen dabei und ihr habt Mama und Papa dabei, wenn wir zu Turnieren fahren.
Peinlich, oder?
Naja, aber aus Gründen halt, weil es ja einfach von eurem Umgang, so wie ihr drauf seid, wie ihr als Familie seid, einfach cool ist und nicht irgendwie weird ist, dass sie dabei sind, sondern alle sagen, ja, ist ja cool, dass Beate und Axel dabei sind und das nehmen die, oder haben die beiden ja auch so wahrgenommen und deswegen sind sie auch dabei und also überragend, geiles, ich habe natürlich noch viele Dinge, die ich gleich mit dir besprechen würde im Detail, aber erstmal möchte ich dich fragen, eine der größten Fragen oder eine der meisten Fragen ist, war, wie war das, 2 Jahre lang eine Kamera im Gesicht zu haben?
Bruh, also das ist eine gute Frage und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war nicht immer einfach und das war auch unsere größte Sorge und auch der Grund, warum wir es fast nicht gemacht hätten. Einfach, weil wir darauf eigentlich gar keinen Bock hatten. Und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass wenn wir sowas machen, wir das mit Leuten machen, die wir vollends vertrauen und auch einer Produktionsfirma und einem Geldgeber, der uns da so ein bisschen Mitspracherecht und Freiheit lässt und uns vertraut, dass wir auch mal Nein sagen können und uns auch vertraut, dass wir das nicht ausnutzen, sondern das auch wollen, dass eine gute Doku entsteht. Und das musst du erstmal finden, so ein Team. Und das ist auch gar nicht so einfach in Deutschland, ne? Mit, also Basketball, sagen wir mal ehrlich, wenn ich jetzt Toni Kroos wäre oder Bastian Schweinsteiger oder Jamal Musiala, dann, und ich sage, ich will eine Doku machen, dann hängen mir da alle sofort, ja, okay, hier hast du 100 Millionen und du kannst die beste Doku der Welt produzieren. Aber als Basketballer, ohne jetzt irgendwie arm zu wirken, aber ist das nicht so einfach? Also Basketball hat jetzt nicht die Reichweite gehabt, deswegen brauchten wir schon ein bisschen Geduld und auch viel, auch ein bisschen Glück. Gehört auch dazu, so ein Team zusammenzustellen. Und da muss ich mich hier an dieser Stelle mal beim Ingo bedanken, der Ingo Sauer, der das für uns alles kommuniziert. Das ist eine Bank, der Typ. Der kriegt viel zu wenig Credit. Und dann auch bei den Jungs. Timon, das ist unser Nachbar, der hatte die initiale Idee. Das ist der Regisseur. Und dann hat das zusammen mit Thomas Plötzinger gemacht. Timon Modersohn und Thomas Plötzinger, zwei sehr, sehr enge Menschen oder Leute, die ich schon kannte im Vorhinein, und denen haben wir vertraut und die haben ein tolles Team zusammengestellt, das ist dem Kameramann Lütz und Tobi, die waren toll und die lässt man dann halt auch mal in so intimen Situationen dabei, weil man den Leuten vertraut, dass sie das halt nicht schlecht machen oder benutzen, wenn du es nicht willst. Und es war auf jeden Fall komisch und es brauchte viel Organisation und auch emotional. Und ich glaube, das hat die Leute auch mitgenommen, die dann da waren. Also teilweise diese Vertragsgeschichten sind ja auch heavy so. Und die haben dann halt richtig mitgefiebert und mussten danach erstmal auch ein Bier trinken, so nach dem Motto. Und das hat es dann irgendwie auch wieder speziell gemacht und cool gemacht. Und ja, aber war auf jeden Fall einzigartig. Das war jetzt nicht, mussten wir uns erstmal dran gewöhnen.
Gerade gibt es ja unglaublich viele Sports-Dokus. Also du kannst ja von Formel 1, von Golf, von Fußball, was auch immer. Ja. Ich bin ein großer Freund von, ich liebe das. Ich bin euch ja sehr dankbar. Ich schaue ja sowas immer nur beim Sport. Also ich gucke ja jetzt, setze mich jetzt nicht privat hin, sondern habe das beim Training geschaut und liebe das. Bin davon sehr motiviert. Es gibt ja aber unterschiedliche Herangehensweisen von diesen Dokus und es gibt ja auch dann im Nachgang, werden dann Menschen befragt, die bei so einer Doku mitgemacht haben, die gesagt haben, ja, wir hatten keinen Einfluss darauf, was die zeigen, wir konnten es vorher nicht sehen, es wurde einfach ausgestrahlt, es wurde im falschen Kontext wiedergegeben, also es gibt ja auch die negative Seite dieser Doku. Die Frage wurde mir auch in dem Instagram-Button gestern aufgestellt, gibt's viele Dinge oder gibt es Dinge, die dann, wo ihr dann interveniert habt und sagt, nee, das darf auf keinen Fall rein, das möchten wir rauscutten. Also wie viel Mitsprache hattet ihr oder gab es Dinge, die euch sehr wichtig waren, die da nicht gezeigt wurden?
Ja, ich würde jetzt erstmal, wir hatten Mitspracherecht, das war uns auch wichtig, dass wir mit den Jungs dann, ich habe die Folgen jetzt 18.000 Mal gesehen, ich kann es gar nicht mehr sehen, weil wir da schon immer hin und her verhandelt haben mit den Jungs. Auf zusammenarbeitender Ebene, also jetzt nicht auf so, du machst das, wenn du das machst, passiert das, sondern es ist schon kollaborativ. Ich muss sagen, ich glaube, zwei Themen, die uns auch wichtig waren, dass wir die reinbringen, weil wir halt der Überzeugung waren, dass das viel zu wenig beleuchtet wird, und die Grundidee war ja so ein bisschen die menschliche Seite zu zeigen. Also es ist ja scheißegal, ob der Ball links reingeht oder ob man trifft oder vielleicht ein bisschen links dann dabei geht oder wie viele Rebounds man holt. Also kannst ja alles googeln und so, und gibt's genug Dokumentation darüber. Sondern es ging eher so ein bisschen darum, was off the court passiert und was das eigentlich mit dem Menschen macht. Und da war uns halt schon bewusst, dass wir da ziemlich viel Verletzlichkeit zeigen müssen. Und da gab's halt die Szenen mit der Vertragsgeschichte von mir, da gibt es zwei Szenen, die waren halt schon brenzlig, weil es gibt mehrere Parteien, die man da betrachten muss. Das sind die Orlando Magic, das sind wir oder ich persönlich, das sind die Familie und das ist mein Agent, und irgendwie musst du das alles unter einen Hut bringen, dass du jetzt keinem hier was ja, wie soll ich sagen, du willst ja auch keinem was reinbuttern, sondern es geht ja so einfach, es geht ja, die Intention ist, eine menschliche Seite zu zeigen und wie schwer das auch sein kann, auch wenn es um Millionen geht. Ich rede ja teilweise über Geld, als wäre es Monopoly-Geld, ja, und das sind ja riesige Summen so, aber in der Situation ist es halt trotzdem die Emotion, die man spürt. Und dann das andere Thema, was uns auch wichtig war, was auch viel zu selten beleuchtet wird, finde ich, ist das private Leben. Also wie geht man eigentlich damit um, mit Beziehungen, ob das jetzt Eltern sind, ob das Frauen sind, miteinander. Das waren Themen, wo wir auch ein bisschen experimentieren mussten und auch wahrscheinlich am meisten geändert haben hinten raus. Einfach weil ich glaube, das gibt's ganz selten, gerade in Deutschland. Und da wussten wir auch nicht so richtig, wie das letztendlich aussehen wird, aber dieses Thema sprechen wir schon öfter an und das war uns auch halt wichtig, weil es steht irgendwie immer im Raum, aber es wird nie richtig angesprochen und wir wollten uns das halt schon irgendwie trauen, weil es ist ja letztendlich das Menschlichste, was es gibt und ich hoffe, uns ist das in einem Ausmaß gelungen, wo man das irgendwie genießt, aber es jetzt auch nicht zu viel wird. Und das waren so wahrscheinlich die zwei Themen, wo wir uns am meisten drum gekümmert haben, sagen wir es mal so.
Du bekommst ja oft, vermutlich du selber auch, aber ich bekomme oft das Feedback, dass du so authentisch wirkst und dass das, was du sagst und wie du dich verhältst, so authentisch ist. Und genau das sehe ich auch in dieser Doku. Also ich finde, ihr seid einfach, weil ich euch alle vier kennenlernen durfte und kenne, ihr seid einfach so, wie ihr seid. Und das ist wirklich krass zu sehen, wenn ihr da am Frühstückstisch sitzt und du deinem Papa erstmal, oder ich weiß nicht, ob es Franz ist, der Axel erstmal sagt, sag mal, wann geht denn dein Arbeitstag eigentlich los? Das ist einfach genau so wie es ist. Und das finde ich geil, das finde ich überragend, dass es so ist und dass das halt zu finden, diese Balance zu finden, auch dass es nicht irgendwie komisch wirkt und irgendwie einfach so, wie ihr seid, das ist cool getroffen, ist toll.
Ja, danke, dass du das sagst. Da muss ich aber nochmal sagen, ne, wenn der Typ hinter der Kamera, wenn Mama und Papa dem nicht vertrauen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Klar. Wenn die mit dem kein Bierchen trinken gehen danach, dann geht das nicht. Also ganz viel Credit zu den Leuten, die das gemacht haben. Die sind für immer irgendwie speziell für uns. Björn habe ich vergessen Björn ist eine Atze, der hat dann immer den Ton drin und der hört uns dann immer. Und manchmal ist er dann auch Cut, also wir filmen gar nicht, aber der Ton ist noch an. Und da gibt's auch so die ein oder andere Situation, die der Björn mithört, die er gar nicht mithören will. Also da gibt's eine oder andere Geschichte, die ist schon echt sehr, sehr lustig in den letzten 2 Jahren. Hat man viel zusammen erlebt.
Da ich ja auch die anderen Sports-Dokus geschaut habe, habe ich mir Starting Five angeschaut oder bin dabei. Das höre ich immer, schaue ich immer auf dem Fahrrad und habe jetzt den direkten Vergleich zwischen der Familie Edwards und der Familie Wagner-Schulz. Und muss sagen, da gibt es ein paar Unterschiede.
Also, das glaube ich, Alter.
Anthony Edwards, der einfach beim, ich glaube, es ist Thanksgiving oder Weihnachten, sitzt der Kollege einfach auf seinem Zimmer und spielt noch weiter Fortnite oder Call of Duty oder was auch immer und die ganze Familie feiert schon unten. Das gibt's jetzt bei der Familie Wagner vermutlich nicht, so schätze ich euch jetzt mal ein.
Ja, also wir hatten noch gar keine Playstation bis irgendwann, aber ja, also es ist ja auch interessant, also so richtig in die Welt passen wir ja auch nicht rein, das kann man ja auch schon mal so sagen. Also eigentlich, mein Vater kommt aus der DDR, ja, also wir machen FDJ-Witze am Essenstisch, also es ist schon alles ein bisschen absurd, was hier abgeht. Und ich hoffe auch diese, also was du mit der Anthony Edwards den Kontrast ansprichst, meinst ja eigentlich, es ist ja eigentlich eine ganz andere Welt, in die wir nicht wirklich reinpassen und irgendwie machen wir es passig und versuchen so ein bisschen unsere eigene Bubble zu finden. Und da muss ich auch meinen Eltern sehr, sehr viel Credit geben, dass die ja so willig sind mitzumachen, weil ich glaube, so richtig in das Bild von meinem Vater passt das alles hier nicht. Schon
wurde mir auch nochmal, wurde mir auch bewusst, das wird ja am Anfang auch klar, dass diese Liga so auf Drama steht, dass ihr so als Entertainer auch sein sollt und sein müsst, damit die NBA sich gut verkauft. das passt ja so ganz und gar nicht eigentlich zu dem, wie deine Eltern euch erzogen haben. Also das ist ja auch so diese zwei Bälle, die du in der Luft halten musst. Ne? Auf der einen Seite willst du dieses NBA-Spiel mitspielen, auf der anderen Seite bist du irgendwie der Junge aus Berlin, der da mit seinen Eltern UNO spielt.
Ich finde dieses NBA-Entertainment-Thema ja sowieso total interessant. Wir haben das ja vorhin schon angesprochen mit dem Cup. Also es ist ja schon was ganz anderes, vor allen Dingen, wenn aus der europäischen Sportromantik kommt, ist das schon eine andere, wie soll ich sagen, ja, andere Liga, literally. Ich glaube, das haben wir in der ersten Folge ja auch thematisiert, wie viel ist da ja eigentlich um monetäre, Intention geht und viel weniger um das Produkt an sich.
Ja, das Produkt an sich und dieses, du hast es angesprochen, als du deinen Vertrag verhandelt hast, wie persönlich das nachher ja wird mit diesen Trades. Also ja. Auf der einen Seite machst du einen Vertrag mit der Liga und die Liga bestimmt mehr oder weniger, wo du hingehst. Auf der anderen Seite sagen dir ja Menschen mehr oder weniger, dass sie dich nicht mehr lieben und dass du jetzt mal woanders hingehen sollst. Und das ist mir schon bewusst, dass das persönlich ist, aber wie persönlich das ist und wie das auch du das auch wahrgenommen hast, finde ich super interessant.
Ja, und es ist ja auch immer so, das Lustige ist, man realisiert es ja erst in Retrospektive, weil in der Situation willst du das Beste draus machen, so, und du checkst ja gar nicht, wie emotional schwierig das eigentlich ist, weil dir der Vergleich fehlt. Und ich habe das dann erst in der Retrospektive so ein bisschen gerafft, wie schwierig das für mich war, das einfach hinzunehmen, dass ich jetzt nach Boston fahre mit dem Auto. Und also du ziehst dann aus der Wohnung aus, für die du zwei Jahre gelebt hast, ja, und seine Lebensphasen erlebt hast, keine Ahnung, was das ist. Leute haben Familien, Freundinnen. Es gibt Sachen, die du erlebst in dieser Phase, und ich finde es immer schwierig, wenn dann die Leute sagen, it's nothing personal, it's business. Das sagt sich so einfach, aber das ist, also meiner Meinung nach, ist das einfach so Quatsch, weil, und das sage ich, glaube ich, in der Doku auch, und was ich damit meine, würde ich gerne erklären, wenn man das wirklich richtig macht, also wenn man die Geschichte richtig angeht und sagt, hey, pass auf, ich gehe jetzt in die Halle und mir ist mein Teammate wichtig. Und wenn es ihm nicht gut geht und wenn er mal dreimal daneben geworfen ist, renne ich ein Play für ihn. Aber dafür brauche ich ja auch eine gewisse emotionale Awareness. Also ich muss ja auf ihn eingehen können, weil ein Cole Anthony ist ganz anders als ein Anthony Black und ein Franz Wagner. Das heißt, ich muss irgendwie emotional in diese Leute investieren. Und das geht bis zum Coach so und das geht bis zum Typen so, der gerade meinen Lockerroom sauber macht und der mir die Socken jeden Tag frisch wäscht. In diese Leute investiere ich ja jeden Tag emotional, so, wenn ich es richtig mache. Und dann mir zu erzählen, dass das nicht persönlich ist, natürlich habe ich mit der Person eine Beziehung, also natürlich ist es persönlich so. Das ist einfach Quatsch, du lügst einfach. Und das werde ich auch mit ins Grab nehmen. Das ist natürlich persönlich und irgendwie muss man einen Weg finden, das mitzunehmen. Und es ist einfach, ja, es ist eine brutale Wahrheit dieses Berufs, aber ich hasse, wenn das dann relativiert wird, von wegen, es ist Business. Get the hell out of here, Alter.
Ich habe noch einen letzten Punkt dazu, den ich mir aufgeschrieben habe. Und du hast gesagt, gerade in der Beziehung zu deinem Bruder, es hat einen Wert, wenn Franz gut drauf ist.
Das ist Quote, ja, von der Doku.
Habe ich mir so aufgeschrieben, ob das jetzt eins zu eins so gesagt wurde, aber ich nehme das so auf und das ist ja schon spannend, diese Tatsache, als du da verlängert hast oder da warst, dieses, wie ist deine Beziehung zu deinem Bruder, welchen Wert hast du denn eigentlich als einzelner Spieler oder wird das immer in der Verbindung mit Franz gesehen? Nimm uns mal da mit, wie ist es?
Naja, es ist ja, also ich nehme jetzt sozusagen den Cliffhanger nicht weg aus der Doku. ZDF übrigens, für alle, die es nicht wissen.
ZDF Mediathek.
kommt dieses Wochenende im Fernsehen, aber wenn nicht, dann kann man es auch in der Mediathek schauen. Mit dem zweiten sieht man besser. So kurz Werbung reingedrückt. Wie soll ich sagen? Na klar, was ich mit dem Satz meine, ist natürlich, also Franz ist einer der Top jungen Spieler in der NBA. hat dementsprechend natürlich Riesenwert, weil er sehr, sehr jung ist und jetzt schon sehr, sehr hoch produziert und eine gewisse Erfahrung mitbringt auf einem Level, weil er einfach schon sehr, sehr lange in der NBA spielt. Diese Spieler wie Franz Wagner, Anthony Edwards, Jalen Green, es gibt so viele, die ich jetzt nennen könnte, oder nicht so viele, aber da gibt es einige, die haben halt einfach riesigen Wert. Und natürlich bildet eine Organisation am liebsten ihr Team um diese Spieler. Und finanziell kann man sich davon nicht mehr als 2 bis 3 leisten. Ich breche das jetzt mal ganz, ganz grob runter. Und dementsprechend sind das schon die Säulen. Und das kann man ja schon so ansprechen, dass Franz und Paolo diese Säulen hier sind. Jalen Suggs ist eine dritte, die langfristig hier gehalten werden für sehr, sehr viel Geld, in die investiert wird. Und der Rest wird halt, wie soll ich sagen, weniger priorisiert. So, jetzt ist der Zufall natürlich, dass ich einer von den restlichen Spielern bin. Und das klingt natürlich jetzt auch sehr, sehr unemotional. Aber letztendlich ist es ja so. Und das ist ja schon eine Dynamik, die auch bei uns am Essenstisch präsent ist. Ohne, dass es sie muss, aber sie ist halt da. Und das ändert jetzt die Beziehung zwischen mir und meinem Bruder nicht. Und da arbeiten wir auch dran. Aber natürlich ist es was da ist und wie Leute uns sehen. Und natürlich ist es auch eine Unsicherheit von mir, wie Leute mich sehen. Und ich muss schon daran arbeiten, wie mich das beeinflusst. Und daran arbeite ich sehr, sehr viel persönlich. Und ich glaube, das will ich mit dem Satz schon so ein bisschen ausdrücken, dass natürlich die Priorität für den Verein oder für das Team bei einem Franz Wagner deutlich höher liegt als bei einem Moritz Wagner. Und das ist einfach die Wahrheit. Und das ist auch völlig okay so. Also, wie gesagt, ich mache einen Haufen Kohle und ich weiß auch, das wäre ja alles kein Thema, wenn ich einfach nur so, wie ich spielen würde, spielen würde. Der einzige Grund, warum, darüber denke ich immer nach, der einzige Grund, warum das Thema ist, dass ich halt noch einen kleinen Bruder habe, der so eine Säule halt ist. So, deswegen ist es Thema. Und deswegen ist es für mich auch nicht schlimm. Aber natürlich ist das auch Thema der Doku. Und es ist ja auch ein, also offenkundiges, also es ist natürlich eine Dynamik, die, also da muss man jetzt nicht eine Brille aufhaben, um die zu sehen.
Ja, es ist total richtig und es ist auch total logisch, dass solche Gedanken aufkamen. Nur es ist interessant auch, dass du es so aussprichst, dass du dieser nicht der Babysitter einfach nur sein willst und der Bruder von, sondern du natürlich, du sagst, du bist jetzt nicht eine der Säulen, wahrscheinlich, oder ich nehme es anders wahr, du bist eine andere Säule, aber du bist nicht die Säule, die 30 Punkte macht, ne? Du hast eine andere Aufgabe im Team, die nicht weniger wichtig sind. Nur, klar, wenn es dann so Vertragsverlängerungen geht und so, und dann sagen man, ja, aber ist denn die Säule oder das, was ich tue, euch denn auch wirklich wichtig? Sprecht es doch mal aus, sagt doch mal, hey, wir wollen dich wirklich halten. Also, hey, das ist ja, geht ja alles um Liebe nachher. Sag doch mal, hey, ich find's total geil, wie du die Dinge machst, Moritz. Du bist super, du bist geil, du bist ein super Typ. Und du bist ja nicht so wie ich, +1, ne? Ich bin immer +1 auf der Party, ja. Aber du willst ja selber die Eins sein in dieser Situation.
Nee, ganz genau. Und natürlich mit den Säulen, ich habe es natürlich total runtergebrochen. Also wenn natürlich hast du recht, auch die anderen Spieler haben total viel Wert. Also ich will mich da jetzt nicht discrediten. Und ich schäme mich jetzt auch nicht für die Position, in der ich bin. Aber natürlich ist es eine Dynamik, die auch in dieser Doku Thema ist. Und ich finde, die haben wir auch ganz gut getroffen. Und Ich finde mal ganz schön, dass ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte hier in dieser Stunde, dass die Beziehung zwischen Franz und mir dadurch sich halt nicht verändert hat und oder überhaupt beeinflusst davon ist, und das ist halt ganz angenehm.
Ich würde jetzt aber gerne dann Folge 2 schauen dürfen. Darf ich dann jetzt nach diesem Gespräch Folge 2 schauen?
Naja, ich schlage vor, wir machen für die nächsten Folgen, wir nehmen uns immer 1-2 Folgen vor und wir fragen vorher, ob es Fragen gibt, und dann reden wir über die Folge. Können wir irgendwie so machen.
Ich frage dann bei mir bei Social Media, weil du wirst das nicht tun. Also
bei mir,
ich kümmere mich.
Bei mir,
ich kümmere mich
bei mir ist gerade viel los. Bei mir ist gerade viel los bei Social Media, gebe ich
zufällig
zu.
So machen wir es, Moritz, so machen wir es.
Ja. Ich habe gerade irgendwie, anscheinend war gerade bei mir irgendein Parlay, irgendeine Wette, dass ich irgendwie einen Block pro Spiel kriege, und die habe ich nicht, die habe ich nicht geschafft und deswegen habe ich irgendwie hunderte von Nachrichten gekriegt, wie ich denn die ganzen Parlays ruiniert habe von den ganzen Fratboys, die irgendwie mich beleidigen auf meinen Direktmessages auf Instagram. Mhm. Wir haben jetzt genug über mich geredet. Sag mal, was ist denn bei dir los? Ich habe gesehen, du spielst jetzt Dart.
Hey Moritz, ich muss sagen, wie es ist. Ich hatte den größten persönlichen sportlichen Auftritt meiner Karriere. Ja, also,
wow.
Ich habe Darts gespielt vor, ich würde mal sagen, bestimmt 12.000, 13.000 Leuten in der brechend vollen Lanxess Arena. Also, und jetzt du.
Wow.
Ja, wow. War wirklich wow. Es war so, dass die PDC, das ist die Darts-Organisation, also die NBA der Darts-Liga. Und da gibt es ja jedes Jahr die Dart-Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob du das schon mal geschaut hast. Das ist ja in Deutschland riesengroß, weil zwischen Weihnachten und Neujahr nichts anderes läuft, weil die Fußball-Bundesliga nicht spielt und so. Und da schaut jeder Mann oder die meisten Männer schauen da Darts. So auch ich. Und dieser Verband hat eine Darts-Gala gemacht in der Lanxess Arena. So, und dabei werden die Best oder also 6 Weltmeister, der aktuelle Weltmeister und 5 weitere Weltmeister werden eingeladen und die spielen gegeneinander ein Show-Event. Es geht um nichts, aber die spielen ein Event, weil dieser Alley-Pally, das ist ja da, wo die Weltmeisterschaft jedes Jahr stattfindet, der ist halt relativ klein, da passen irgendwie so 3.000, 4.000 Leute rein und damit man mehr Leuten Zugang schafft und die mal live sehen kann, machen die so Gala-Events. So. Das war in der Lanxess Arena. Lanxess Arena kennst du, warst du auch schon, ist ein Hexenkessel. So,
das geht's ab.
Da geht's ab. Da
geiles Publikum Ding. Auch. Köln ist ein geiles Eventpublikum. Die tauchen auf, Alter. Das geht's los.
Du weißt, wie es ist, ja. Das ist brutal. So, und um das Ganze ein bisschen zu bewerben, haben die eine Kooperation mit den Kölner Haien gemacht, dem Eishockeyverein, für den ich arbeite. Und haben bei den Spielen der Kölner Haie dafür geworben. So, und im Gegenzug wurden 2 Startplätze für ein kleines Fun-Match vereinbart. Und dieses Fun-Match war am letzten Samstag. Das Problem an der Sache war oder ist, dass wir am Freitag mit den Haien in Berlin gespielt haben, deinem Heimatort, und nachts noch zurückgefahren sind. Das heißt, wir waren erst um 5.30 Uhr in Köln. Das heißt, der Trainer hat gesagt, haha, Jungs, seid ihr verrückt? Ihr spielt da auf keinen Fall. Die Spieler durften nicht dahin. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich keiner gefunden, der da spielen konnte. Und dann ist man bei mir gelandet. Also der letzten Option, das war ich und der Eishockey-Legende Mirko Lüdemann, der hat 20 Jahre bei den Kölner Haien gespielt. Wir hatten dann 2 Startplätze für ein Fun-Match in der Halbzeit bei diesem Turnier.
Hast du das jemals gemacht?
Pass auf. Ich habe vor 4-5 Jahren mal so ein paar Dartpfeile geschmissen, weil, ich weiß nicht, wie das bei dir im Basketball ist, es gibt ja immer so Phasen. Mal wird Karten gespielt, mal wird Darts gespielt, mal wird Ping-Pong gespielt, was auch immer. Und es gab mal eine Phase, da haben wir relativ viel Darts gespielt. Also ich habe schon mal auf so eine Dartscheibe geworfen. Natürlich nicht professionell. So, und dann bin ich dahin, wusste nicht, was mich erwartet und komme dann direkt in deren Locker-Room rein. Also wo diese Typen, diese geilen Weltmeister, die du ja alle kennst aus dem Fernsehen, sitzen und sich so einwerfen auf 2 Scheiben. Ey, wirklich, da war Michael van Gerven, mein Held, der Typ aus den Niederlanden. Da war der Iceman, der ehemalige Rugby-Spieler. Da waren alle da und warfen sich dann so an den Scheiben ein. Und dann wurdest du so vorgestellt, ja, hier ist Arnie, ja, der Fitnesstrainer. Die so, ja, wer ist denn der? Weißt du, so Mirko.
Juckt keinen.
Juckt wirklich gar keinen. Und wir standen dann so daneben, weißt du, du standst auch so unangenehm. Der Raum war so ein bisschen zu klein für uns alle. Und wir standen so dann so neben. Und irgendwann sagte einer von denen so, er wollte ja auch mal werfen, also warm werfen. Und dann warf ich auf die Scheibe und sagte, ey, bitte, alle, triff einfach nur beim Warmmachen zumindest so die Scheibe. Naja, und wir hatten so viel Zeit, dass wir Tipps bekamen dann von den Profis. Also, du wirfst dann immer, also es ist ja immer, du wirfst deine 3 Pfeile, dann gehst du nach hinten, stellst die anderen, ist der nächste dran. Und alle gaben mir Tipps. Und es ging so weit, dass ich von 4 verschiedenen Weltmeistern Tipps bekommen habe. Ey Moritz, ich sag, wie es ist. 30 Minuten vor meinem Match war ich nicht mehr in der Lage, sauber auf die Scheibe zu werfen, weil ich so verwirrt war mit all diesen Dingen, die ich bekam. Ich habe es nicht mehr geschafft, die Scheibe zu treffen. Wirklich. Ich habe den Technik so verändert, dass mir die Pfeile teilweise unterhalb der Scheibe gegens Holzbrett gekommen sind.
Vor den ganzen Leuten.
Vor den Profis, die haben gelacht, Moritz. Die haben mich ausgelacht, so habe ich geworfen.
Nur für den Kontext, war das dann auch so, weil ich kenne nur diese Videos, wie die sich dann da meistens auch immer kräftige Jungs, stellen sich dann da auf die Bühne und werfen die Dinger da rein ins rote Kästchen. Und hinter denen ist da gefühlt irgendwie so ein Biergarten auf und die grölen alle rum und rasten immer komplett aus.
Ich war der einzige Mensch, ich war der einzige Mensch in der ganzen Halle, der nicht alkoholisiert war. Die Fans saßen an so Bierzelttischen.
Ja, geisteskrank, ja.
Alle in Karnevalskostüm, alle betrunken. Die Spieler, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber die trinken ja auch ein, zwei Getränke. Das heißt, die hatten auch ein paar Promille. So, und ich war der Einzige, der die Dinger da auf, und die sind nicht angekommen, alle Fälle. Das heißt, ich bin dann da raus, Showmatch. Ich habe mit Shoutout an Florian Hempel, dem deutschen Spieler, nochmal vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast, gespielt gegen den amtierenden Weltmeister Luke Humphries und Mirk Lüdemann. Das heißt, ich stehe auf der Bühne vor 13.000 Leuten und battle einfach nur darum, diese Scheibe zu treffen. Bitte, Arne, einfach nur auf die Scheibe. Denn daneben steht dieser Russ, ich weiß nicht, wie sein Nachname ist, diese Stimme. Kennst du The Voice? 180. So. Ey, ich habe mich so eingenässt, Moritz. Ich habe so gehofft, einfach nur drei Pfeile auf diese Scheibe zu werfen. Ich sag mal so, ich sind alle angekommen.
Das ist gut.
Florian und ich haben leider verloren gegen den Weltmeister. Das ist für mich völlig okay gewesen.
Das ist okay. Dabei sein ist alles. Ich sag mal so,
der Druck war enorm.
Ich sag mal so, ich wäre richtig gut gewesen, weil ich kenne Dartspielen nur, wenn ich irgendwie aus der Zeitung oder manchmal drucke ich mir auch so ein Bild aus und dann hänge ich es da gegen die Scheibe und werfe wahlweise irgendeinen Schiedsrichter. Mache ich manchmal nach den Spielen. Dann drucke ich mir so ein Bild von dem Schiedsrichter auf und hänge das so auf die Dartscheibe und dann... Und dann fühle ich mich besser.
Kann ich nachvollziehen. Also bei mir, Preparation is key, ist mein Motto. Aber das sollte man nur bei Dingen tun, die man wirklich kann. Wenn man es nicht kann, dann muss man einfach nur hoffen und betteln, dass die Dinger da drauf liegen. Also das war ein absolutes Highlight meiner Sportkarriere. Ich war so ja, froh, geil, als ich wieder runter war.
Das ja, glaube ich. Deswegen. Hey. So, also, Arne, Moritz, schön war's.
Es war super schön. Wo geht's jetzt für dich weiter? Was machst du jetzt? Schlafen.
Ich gucke jetzt noch eine neue Folge auf Netflix. Ich kann noch nicht schlafen, weil ich noch so ein bisschen aufgewühlt bin. Aber ich gucke jetzt, glaube ich, guck gerade eine geile, aufregende Serie, die mich definitiv auch nicht in den Schlaf wiegen wird. Aber es ist trotzdem Black Dove. Großer Keira Knightley-Fan. Mhm. Pirates of the Caribbean. Caribbean, was auch immer. Aber die Serie ist sehr geil, sehr gruselig. Und deswegen werde ich noch ein paar Stunden wach bleiben. Aber ich habe ja noch ein paar Brownies hier. so viel zur gesunden Sporternährung. Und du startest deinen Tag im
Ich starte jetzt meinen Tag, Attacke Vollgas, sportfrei. Es hat mir Spaß gemacht.
Immer wieder eine Freude bei dir, mein Lieber.
Grüß deinen Bruder, alles Gute, gute Besserung. Ich schreibe dem nicht, weil der spielt ja jetzt Counter-Strike, da kann ich ja hier nicht melden. Also richte ihm einfach meine gute Besserung aus, ja? Hau rein.
Ich sende ihm eine Brieftaube.
Okay, ciao, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.